Mir wurde eine Frage hier auf das Pult gelegt, mit der will ich beginnen. Wenn dieses Gebot aus der Beziehung zu Gott lebt und begründet wird, gibt es dann für nichtgläubige Atheisten mit der Begründung, gilt es dann für nichtgläubige Atheisten mit der Begründung, die Sie genannt haben? Es ist interessant, dass wir weithin in der Menschheit und in den Kulturen so eine Art Ehe finden. Also hier hat der Mensch doch in sich eine Ahnung dieser Urordnung Gottes, die dann natürlich erst im Wort klar wird, in der Offenbarung. Und deshalb haben wir natürlich überall auch gewisse Abweichungen von diesem Wort. Das ist gar keine Frage. Und es ist interessant, dass sich dort diese Ordnung auch im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich durchgesetzt haben, wo nun die Christenheit, also jetzt für die Zeit nach Jesus, einen Einfluss bekommen hat. Auch unsere Gesellschaft lebt von diesen christlichen oder biblischen Geboten ein Stück weit. Das heißt, grundsätzlich wird der Mensch das leben und auf das verpflichtet, was in der Gesellschaft dran ist und was dort gelebt ist und was der Staat erlaubt oder nicht erlaubt. Das wird seine erste Beziehung sein, des Ungläubigen. Und die Gesellschaft verändert gleichzeitig wieder die Gesetze, ist ja klar. Die legt ja nicht den Staat fest, sondern das gesellschaftliche Leben regelt, was ein Staat macht. Wo aber ein Mensch in die Beziehung zu Gott kommt, da wird er auf sein Wort hören. Und wird sich an dieses Wort halten, auch wenn die Gesellschaft andere Dinge möglich macht. Ich denke, das ist ein Prozess, den wir jetzt zurzeit erleben, dass sich nach Jahrhunderten in unserem Volk, in unserer Gesellschaft die Gültigkeit der Gebote auflöst. Man hat die auch früher gebrochen, aber sie hatten doch sogar eine gesetzliche Gültigkeit in einem Staat. Und dann kann sich an was wird sich dann der Nichtchrist und der Atheist in der Breite orientieren? An dem, was an der Gesellschaft dran ist. Das erleben wir doch. Das ist die erste Beziehungsgröße. Die Gemeinde Jesu wird sich aber nicht an der Gesellschaft orientieren, sondern am Wort Gottes. Und wenn eine Gesellschaft Dinge ermöglicht, die gegen das Wort Gottes sind, wird es die Gemeinde Jesu nicht mitmachen, weil es gegen das Wort ist. Wenn also es so weit käme, dass die Ehe aufgelöst wird, dann wird die Gemeinde Jesu eine Eigenregelung brauchen, wenn sie dazu die Kraft hat. Eine interne Eigenregelung. Es werden im Bereich der Sexualität und des geschlechtlichen Zusammenlebens, wenn die Entwicklung so weitergeht, immer mehr Dinge möglich werden, die mit dem Gebot Gottes nicht in Einklang zu bringen sind. Und dann wird sich die Gemeinde Jesu von der Möglichkeit der Gesellschaft, also auch von der rechtlichen Möglichkeit des Staates unterscheiden müssen. Wenn zum Beispiel eine Verbindung, gleichgeschlechtliche Partnerschaft vom Staat ermöglicht würde, unter Ehe gleichgesetzt, heißt es ja nicht, dass es auch die Gemeinde Jesu anerkennen muss. Dann wird hier ein Zwiespalt entstehen. Bei uns wird sich die Kirche dann an dieser Frage vielleicht nicht strukturell spalten, aber in der Auffassung spalten. Wie an vielen anderen Dingen auch. Möchte ich jetzt nicht ausführen, was das bedeutet und wie das dann kommen wird, das weiß ich auch alles nicht. Aber ich denke, da wird, einen Satz sage ich dazu, da wird es dann möglich sein, dass, da wird es nötig werden, dass Gemeinde vor Ort klärt, was hier möglich ist. Nicht, was in Stuttgart ermöglicht wird, vor Eidlingen, sondern was in Eidlingen möglich ist und was in Holzgerlingen möglich ist und was in Böblingen möglich ist. Wozu das führt, ist eine ganz andere Frage. Aber hier geht's auseinander, das ist ganz klar. Und es ist natürlich die Orientierung eines Nichtchristen ist nicht primär die Orientierung am Gebot Gottes, ist ja klar. Aber wir haben es in der Pause besprochen. Es ist hochinteressant, dass sich die erste Christenheit in einem rasanten Tempo im Römischen Reich ausgebreitet hat, trotz eindeutiger Klarheit im Blick auf die zentralen Gebote aus dem Dekalog. Die erste Christenheit hat nicht mit der Aufweichung der Gebote missioniert und gemeint, so können wir Menschen fangen. Sondern die Urgemeinde ist von ihrem apostolischen Kern her in den ethischen Fragen im Anschluss an Jesus ganz klar gewesen. Paulus ganz klar. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir mit Liberalität Menschen gewinnen. Das glaube ich nicht. Denn da brauchen wir ja gar nicht Christ werden, da kann man ja bleiben, wie man ist. Sondern die ethische Orientierung ist genauso aufrecht zu erhalten, wie in diesem, auch im Blick auf die Vorstellung der gelebten Sexualität, äußerst großzügigen Römischen Reich zur Zeit Jesu und der Apostel. Und das halte ich für sehr wichtig. Wir gewinnen Menschen durch ethische Klarheit. Da bin ich überzeugt. Aber nur wenn deutlich ist, das erste Wort des Glaubens ist nicht das Gebot, sondern das Evangelium. Und wenn wir begründen können, warum die Gebote einen Sinn haben, es ist mir ungeheuer wichtig, dass wir den Sinn der Gebote, so gut wir es können, aus der Heiligen Schrift her erklären können. Nicht wie wenn die Eltern zum Kind sagen, lang nicht auf die heiße Herdplatte. Und es fragt dann, warum nicht? Da sagt die Mutter nicht, das weiß ich auch nicht. Sondern weil du dort Finger verbrennst. Das ist leicht begründbar. Wir müssen versuchen, die Gebote zu begründen. Dann bekommen sie die Strahlkraft des Evangeliums. Und wir müssen dahin kommen, dass Christen das ausstrahlen, das, was das Judentum uns teilweise vormacht, die Freude am Gebot, nicht als Heilsweg, sondern in der Nachfolge. Heute Morgen die Andacht gehalten über den Lehrtext, dass wir folgen seinen Fußstapfen. Jesus nachfolgen, auch in den ethischen Fragen und das mit Freude. Ja, das fehlt mir in der Christenheit, da ist Gebot Last. Das haben wir nicht rübergebracht, das sitzt ganz tief drin, das Gebot als Last. Und dann wird das Gebot kaputtgeschlagen mit dem Wort gesetzlich. Gehen Sie mit diesem Wort ganz zurückhaltend um, mit dem Wort gesetzlich. Das Wort gesetzlich ist der Totschläger des Gebots. Und ist ein unbiblisches Wort. Weil das Gebot ist eine gute Gabe Gottes und die müssen wir entdecken. Psalm 1, Psalm 119, die Gesetzespsalmen. Altes Testament ist alttestamentliche Frömmigkeit, die wir auch nicht ungebrochen übernehmen können. Das möchte ich dazu sagen. Das Neue Testament fügt schon noch was Neues hinzu und vorne ran. Aber wenn wir das nicht ein Stück weit ausstrahlen und den Sinn erkenntlich machen der Gebote, dann wird's nicht nachvollziehbar. Und da müssen wir drum ringen in der Schrifterklärung, dass wir nicht nur sagen, du musst. Ja, warum? Weil es da steht. Ja, das ist auch schon was, gell? Das ist der erste Schritt zur Besserung. Aber dann die Frage, warum steht's da? Und Begründungen suchen aus der Heiligen Schrift. Das ist unsere Aufgabe. Das ist Aufgabe im Bibelkreis, die Gebote durchgehen und immer fragen, warum stehst du da? Lesen Sie so die Bibel, immer fragen, immer fragen. So, jetzt geht's aber weiter. In Matthäus 19, Vers 8, sagt Jesus, als es um die Frage geht, der Ehescheidung, ich habe das Wort heute schon einmal zitiert und möchte jetzt mit diesem Wort beginnen, es an den Anfang stellen. Von Anfang an ist's nicht so gewesen. Jesus verweist uns auf den Anfang. Und deshalb möchte ich in dieser zweiten Stunde die Impulse des christlichen Glaubens zur Gestaltung verantworteter Geschlechtlichkeit in einem ersten Hauptpunkt zurück auf den Anfang. Ich glaube, dass wir wesentliche Impulse nicht nur, aber doch sehr stark aus den ersten Kapiteln der Bibel beziehen. Und da möchte ich einen Schwerpunkt drauf legen, weil ich auch überzeugt bin, dass diese Grundlinien ungebrochen im Neuen Testament weitergehen, weil sie schöpfungsbedingt sind. Und ich möchte dann in einem zweiten, kürzeren Punkt noch ein paar Erweiterungen und Ergänzungen aus dem Neuen Testament anfügen. Also erstens Impulse aus dem Alten Testament. Erstens, jetzt kommt eine Banalität, die ich nicht wage laut zu sagen, ich sage es aber trotzdem, aus der Erkenntnis, dass manchmal die einfachsten Dinge doch nicht so klar sind, wie sie scheinen. Erstens also ganz schlicht, der Mensch ist als Mann oder Frau von Gott geschaffen. 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Schildert drei Bestimmungen des Menschen. Der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes. Ich sage jetzt nicht, was das bedeutet. Der Mensch ist geschaffen als Mann oder als Frau. Ich sage hier bewusst oder, weil ich nicht glaube, dass hier der androgyne Urmensch gemeint ist. Also der Mann-weibliche Urmensch. Das vertreten auch liebe Geschwister im Herrn. Ich kann dem aus grammatikalischen Gründen nicht folgen. Denn es heißt, Gott schuf den Menschen, Einzahl, und er schuf sie, Mehrzahl, als Mann und Frau. Wenn es der androgyne Urmensch wäre, also ein Mann, Mensch, der Mann männlich und weiblich ist, dann müsste hier der Singular stehen, meines Erachtens. Und er schuf ihn, männlich und weiblich. Das heißt aber, er schuf sie als Mann und als Frau, beziehungsweise wörtlich in der Tat als männlich und weiblich. Und manche sagen, weil hier nicht Mann und Frau steht, sondern männlich und weiblich, wäre hier der androgyne Urmensch. Und dann wäre die Aufsplittung, das wird dann schon gern als der Hauptsündenfall gesehen. Und dieser Auslegung kann ich mich nicht anschließen. Ich war fast versucht zu sagen, noch nicht anschließen. Vielleicht brauchen wir dann höheres Alter und noch mehr Weisheit. Aber so wie ich es zurzeit sehe, denke ich, dass ich mich dieser Sicht auch nicht anschließen werde, auch nicht in Zukunft. Aus bestimmten Gründen. Ebenbild, erste Bestimmung, zweite Bestimmung, geschaffen als Mann. Und deshalb habe ich gesagt, oder als Frau von Anfang an. Und die dritte Bestimmung, die Beauftragung, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Merken wir, dieses erste Wort über den Menschen führt uns wieder hinein in drei Grundbestimmungen des Menschen. Gott, Ebenbild, Menschsein als Mann oder als Frau. Ich sage jetzt bewusst nicht Menschsein als Ehepartner, sondern Menschsein als Mann oder als Frau und der Auftrag gegenüber der restlichen Schöpfung. So kurze Worte, die so messerscharf das Wesentliche beschreiben, wie es fast nur die Bibel kann. Was heißt das? Der Mensch ist in seinem Menschsein am entscheidendsten geprägt durch sein Geschlecht. Außer der Gottesbeziehung und dem Auftrag gegenüber der Schöpfung ist die Geschlechtlichkeit des Menschen das, was ihn am stärksten prägt sein Leben lang. Nichts ist der Mensch so identisch in jede Zelle seines Wesens hinein wie Mann oder Frau. Mit jeder Zelle ist der Mensch Mann oder Frau. Und zwar vom ersten Tag an. Nichts bestimmt den Menschen nachhaltiger wie seine Geschlechtlichkeit. Alles andere im Blick auf die menschliche Ebene, nicht die anderen zwei Beziehungen, alles andere prägt den Menschen lang nicht so tief und nachhaltig. Alles andere wirft keine so existenziellen Fragen auf. An keinem anderen Punkt ist deshalb der Mensch verletzlicher wie in seinem Geschlechtsein. Und deshalb nimmt, und ich sage jetzt nicht, das wäre der erste Impuls, weil ich kann das logisch gar nicht durchhalten, wie viele Impulse ich da nennen musste. Irgendwann wäre ich dann bei 36 und da hört dann irgendwie die Systematik auf. Aber das wäre für mich jetzt doch der erste Impuls. Deshalb nimmt der christliche Glaube den Menschen in seiner Geschlechtlichkeit ganz ernst. Und deshalb nimmt, und jetzt muss ich schon etwas voraussagen, was nachher noch einmal kommt, deshalb nimmt auch der christliche Glaube die Situation des Menschen als ein geschlechtliches, von der Geschlechtlichkeit her stark bestimmtes Wesen, vor allem nach dem Sündenfall, die ja die Gefährdung in allen Bereichen und die Anfechtung in allen Bereichen einschließt. Deshalb nimmt der christliche Glaube auch diese Gefährdung und Anfechtung durch die Geschlechtlichkeit ganz ernst. Und bitte überhöhen Sie das nie in irgendeiner Weise geistlich und sagen, ja, das ist ja Schöpfung, das ist ja Fleisch. Aber wir, ich sage Ihnen, wo die Geschlechtlichkeit geistlich unterdrückt wird, da holt sie sich ihr Recht auf Abwägen, auch in der Gemeinde. Ich möchte jetzt keine dummen Geschichten erzählen, die es da gibt. Aber wer diesen Punkt unterdrückt, wer das Recht der Geschlechtlichkeit und auch der Angefochtenheit des Menschen unterdrückt, da kommt sie durch die Hintertür als Räuber herein und das ist nie gut. Verdrängung ist immer gefährlich. Leugnung ist immer gefährlich. Der Mensch ist von Anfang an als Mann oder als Frau geschaffen und das heißt, die Geschlechtlichkeit des Menschen mit allem, was dazugehört, ist von Gott gewollt. Die Geschlechtlichkeit des Menschen mit der Möglichkeit auch zur Sexualität in einer geordneten Partnerschaft ist vom Schöpfer gewollt, und deshalb an sich nichts Schlechtes. Der christliche Glaube sieht in der Sexualität eine gute Gabe Gottes. Eine gute Gabe Gottes. Das ist wichtig für die Verkündigung und für die Seelsorge und für unsere Sprache. Wenn junge Menschen darüber angefochten sind, in der Pubertät nicht zurechtkommen und sagen, oh, wenn wir nur das alles hättet und wenn wir nur geschlechtslos wären, wie weiß ich wer, wie dieser Stein da draußen, aber ich kenne mich im Liebesleben der Steine nicht aus, also, dass das unser erster Satz ist, es ist nichts Schlechtes. Es ist die gute Schöpfergabe geschaffen, als Mann und Frau. Wenn Jungs Schwierigkeiten haben mit ihrem Jungsein, Junge sein und junge Frauen und ältere Mädchen oder wie muss man das sagen, jugendliche Frauen mit ihrem Frausein, gute Gabe Gottes. Das ist wichtig. Wenn wir an diesem Punkt nicht anfangen, dann kommt der falsche Zungenschlag rein und der zieht sich durch. Und dann werden wir zu Zwitterwesen. Dann holen junge Menschen, die erfahren in der christlichen Kirche, in der christlichen Gemeinde, und das ist, spricht man drüber und ist, und dann holt man sich das woanders. Und dann wird man gespalten. Dann kommt man innerlich nicht zurecht mit dieser Gabe Gottes. Deshalb muss unser erster Satz sein, so wie es hier steht in der Heiligen Schrift, er schuf sie als Mann und Frau und das ist gut. Wie sagt Gott dazu? Nicht nur gut, sehr gut. Letzte Woche gab es Zeugnisse. Unter der Schöpfung von Mann und Frau steht eine Eins. Ist doch schön. Es muss rüberkommen. Ein weiteres unter diesem ersten Punkt, Mann und Frau sind nach der Schöpfung verschieden, aber gleichwertig. Mann und Frau sind nach der Schöpfung verschieden, aber gleichwertig. Gleichwertig vor Gott. Ich möchte das nicht lang auslegen, aber die Herrschaftsstruktur im zwischenmenschlichen Bereich kommt nach dem Sündenfall. Nicht in 1. Mose 1. Auch nicht in 1. Mose 2. Die Hilfe ist keine Abwertung der Frau. Sie ist nicht eine Gehilfin. Sie ist ein Gegenüber. Es fehlt ein Gegenüber, eine Entsprechung. Ein Spiegelbild. Die Herrschaftsstruktur, die notwendig ist, kommt mit dem Sündenfall. Nach 1. Mose 1, dem Urwillen Gottes, sind Mann und Frau gleichwertig, aber verschieden. Und die Verschiedenheit ist von Gott gewollt. Der Schöpfer schafft nicht alles gleich. Deshalb entdecke, wer und was du bist und was das von Gott her bedeutet und für eine Gabe ist. Und schiele auch nicht im Geschlechtlichen auf den Nächsten und sage, ich möchte sein wie der. Das regelt ja das letzte Gebot, du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Geschlecht. Also das steht nicht drin, aber ist ja umfassend, nicht? Das gilt ja für alle Bereiche. Das ist ja unsere Versuchung. Ich will, was mein Nächster hat. Gestern stand ich wohne ja oben im vierten Stock im Bengelhaus und sehe da runter auf unseren Parkplatz. Da stand da ein blitzblankes, weißes, neues Auto. Und da hat jemand dran rumgemacht und ich einer denke, wem gehört denn das? Dann habe ich den neuen Besitzer erkannt. Ich sage keinen Namen. Und dann dachte ich, ja Mensch, so ein Auto kann sich der leisten, das hätte ich auch gern. Aber meins ist auch erst ein Dreivierteljahr alt und hat eine viel schönere Farbe, könnte ich ja sagen, es langt. Du sollst dich nicht lassen gelüsten. Es gilt auch für die Geschlechtlichkeit. Das annehmen, was ich bin, es ist gut, sehr gut. Auch das ist ein wichtiger Punkt für sich selber und für die Seelsorge. Wir sind von Gott gleichwertig geschaffen. Die Verschiedenheit ist gewollt. Eine Emanzipation im Sinne einer Gleichmacherei ist nicht biblisch. Eine Emanzipation im Sinne einer Gleichwertigkeit vor Gott ist biblisch. Die Frau hat den gleichen Anspruch auf Heil durch Christus wie der Mann, wenn sie so wollen. Von der Schöpfung, von der Erlösung her sind sie gleichwertig, aber sie sind nicht gleich. Und aus dieser Verschiedenheit ergibt sich die Verschiedenheit in der Zuständigkeit. Wenn einem Ehepaar ein Kind geschenkt wird, dann meine ich, ist die Erziehungsaufgabe Primäraufgabe der Frau. Und ich sage das bewusst. Und ich stehe dazu. Die Frau trägt das Kind in sich. Die Frau trägt das Kind unter ihrem Herzen. Und sie bringt es zur Welt. Eine solche Beziehung hat kein Mann zu einem Kind. Das kann nicht sein. Deshalb, ich weiß, auf was für Minen ich trete. Aber ich sage deshalb auch, mir gefällt der Begriff Hausfrau viel besser wie Familienfrau. Der Begriff Hausfrau ist alttestamentlich und ich bin Alttestamentler. Die Frau, ja, die Frau ist in vielen Familien der absolut gute Innenminister. Und das ist ungeheuer wertvoll. Sie steht über das Haus. Nicht nur über die Familie, über das Haus. Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Haus. Machen Sie mal eine Auslegung zu Haus im Alten Testament und dann fragen Sie sich, ob ich nicht recht hatte. Hausfrau ist mehr wie Familienfrau. Denn Familie ist ein Teil des Hauses. Aber es ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und ich weiß, dass ich an diesem Punkt konservativ bin, aber das aus Überzeugung. Das Entscheidende, was der Mann tun muss, das ist, dass er die Frau ob dieser wichtigsten Tätigkeit der Menschheit aus der Verkündigung des Wortes Gottes, nämlich der Erziehung der Kinder und einem funktionierenden Hausministerium, dass er sie ob dieser Tätigkeit ehrt. Ich habe beinahe noch gesagt, uns ständig rote Rosen schenkt, aber dann wäre jetzt mir sofort wieder meine Schuld bewusst geworden und deshalb möchte ich es nicht sagen. Ich möchte im Blick auf die Kinder noch einen anderen Satz dazu sagen. Ich musste mehrere Kinder bekommen, insgesamt 3, beziehungsweise meine Frau hat sie bekommen und ich damit auch. Das hat bei mir lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich als Mann nie nachempfinden werden kann, was das bedeutet, weil ich es persönlich nie erlebe. Und ich sage Ihnen ehrlich, da bin ich schon auch ein bisschen neidisch geworden. Verschiedenheit und Gleichwertigkeit. Das gilt für den Bereich der Zuständigkeiten, das gilt auch für den Bereich des Erlebens. Ich habe gerade einen Punkt herausgegriffen. Es gilt auch für den Bereich des Erlebens. Mann und Frau erleben Sexualität unterschiedlich. Und das ist wichtig. Das ist ganz arg wichtig. Ich möchte es so sagen, kann sicherlich einfacher sein, in sexueller Hinsicht eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Weil die Empfindungsweise ähnlicher ist. Aber gleichzeitig ist es für uns Menschen die Aufgabe, in der Verschiedenheit zueinander zu finden, in der Ehe. Und diesen Reichtum zu entdecken. Ein letztes unter diesem ersten Punkt zu 1. Mose 1, 26 bis 28. Das habe ich eingangs schon einmal gesagt und möchte es der Vollständigkeit halber anfügen. Sexualität ist Schöpfergabe und nicht Gott. Das ist die Grundanfechtung des Menschen, dass er die Schöpfergabe zu Gott macht. Und er tut es primär im Bereich der im religiösen Bereich. Der Mensch macht sich Götter, männliche und weibliche. Die Geschlechtlichkeit wird in die Götterwelt hinein projiziert. Hier meine ich, es sei tatsächlich eine Projektion. Die Religion, der Israel begegnet ist im Lande Israel, bestand aus männlichen und weiblichen Göttern. Baal und Asherah, Astarte und so weiter. Und dann wird es auch in den Kult hineingenommen, die Sexualität. Dann wird im Kult das nachvollzogen, was die Götter praktizieren. Das kennt die Bibel nicht. Die Bibel kennt keine Göttinnen. Die Bibel kennt keine kultische Sexualität. Eine Schöpfergabe, aber nicht Gott. Wenn wir vom Gott der Bibel als Vater reden, also männlich, ist das an keiner Stelle zu verstehen als eine Geschlechtsbezeichnung. Wir haben keine geschlechtliche Information, also keine göttliche Sexualität. Er ist offenbart als Vater und männlich. Aber die Sexualität ist keine göttliche Sache, sondern geschaffen. Sie ist trotzdem gut, aber sie ist nicht göttlich. Das ist ein Unterschied. Wir sind Geschöpf und Geschlechtlichkeit ist Geschöpf. Und das ist wichtig. Und das heißt, wir haben darauf zu achten, in der christlichen Erziehung und auch in der christlichen Ehe und in unserem Leben, dass die Sexualität nicht zum Götzen wird. Ich sehe darin eine große Gefahr, oder das ist in unserer Zeit eine ganz große Gefahr, und es ist auch für Christen eine Anfechtung, die Vergötzung der Sexualität. Zweitens, Mann und Frau sind von Gott gesegnet. Das ist immer noch 1. Mose 1, 26 bis 28. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. In die Gemeinschaft von Mann und Frau hinein ermöglicht Gott die Entstehung neuen Lebens. Das ist etwas ganz Großes. Denn Schaffen, Leben geben ist eigentlich Gottes Monopol. Und Gott gibt von dieser Schöpfungskraft, von dieser Schöpfungsfähigkeit ein Stück in die Verantwortung des Menschen, in den Bereich des Menschen. Was ganz Großes. Das Mandat der Elternschaft, etwas ganz Großes. Und deshalb möchte ich formulieren, in der geschlechtlichen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau gehört höchstes Glück und größte Pflicht zusammen. Ist eigenartig. Dort, wo der Mensch in dem Schutzraum der Ehe zum größten menschlich möglichen Glücksempfinden kommt, in der geschlechtlichen Gemeinschaft, schenkt Gott auch die Möglichkeit zur Fortpflanzung. Der Schöpfer hat's verbunden. Der hat gewusst, was er macht. Wenn Gott das isoliert wollte, dann hätte er das Glück in der geschlechtlichen Gemeinschaft und die Möglichkeit zur Fortpflanzung getrennt. Das wäre ein leichtes gewesen. Dass sich das aber verbindet, das zeigt mir, dass es zusammengehört. Jeder einseitige Gebrauch ist ein Missbrauch. Ein Verhältnis, in dem es nur die Freude an der geschlechtlichen Gemeinschaft geben kann und darf, ist nicht nach Gottes Wille. Eine Gemeinschaft, in der die Freude an der geschlechtlichen Gemeinschaft geleugnet wird oder herabgespielt oder verdrängt und gemeint wird, es gehe nur um das Kinderzeugen, entspricht nicht dem Willen des Schöpfers. Hier ist meines Erachtens eine weitere Begründung, warum die gelebte Sexualität, die gelebte geschlechtliche Gemeinschaft gebunden ist an die Ehe. Weil sich hier die Lust, sage ich einmal, und die Pflicht verbindet. Ein Kind kann kommen. Ich möchte jetzt nichts sagen zum Thema Familienplanung. Auch nichts zur Verhütung. Sondern ich möchte das grundsätzlich gesagt haben, diese Verbindung. Und eine Verbindung, wo nur das eine gelebt werden kann, entspricht nicht der Schöpferordnung, der Urordnung Gottes. Und dieser Raum ist gegeben in der Ehe, er ist nicht gegeben in einem außerehelichen Verhältnis, in einem vorehelichen Verhältnis und er ist nicht gegeben in einem gleichgeschlechtlichen Verhältnis. Und es zeigt die Abartigkeit unserer Gesellschaft, wenn es jetzt erste Modelle gibt und Vereine, wie gleichgeschlechtliche Paare zu Kindern kommen können. Durch eine Beziehung mit Dritten, das gibt's. Ich habe neulich im Radio gehört von einer Initiative in Berlin. Das gibt es also. Leihpartner, Leihmütter, Leihväter für gleichgeschlechtliche Verbindungen. Sie merken, aus der einen Abart folgt die nächste. Einen Satz möchte ich trotzdem sagen. Ich denke, dass diese Doppelheit nicht in Frage stellt, unseren verantwortlichen Umgang auch in der Familienplanung, soweit das Gott zulässt. Das möchte ich als einen Satz sagen. Es gibt junge Ehepaare, da ist es nicht gleich ratsam, wenn es möglich ist oder wenn es machbar ist, dass sofort ein Kind kommt, Leute im Studium und so weiter. Es gibt da einen gewissen Raum für Verantwortung. Aber die grundsätzliche Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen. Und ich freue mich, wenn Studenten auch bei uns im Bengelhaus, die verheiratet ist, sogar freudig kommen und sagen, meine Frau ist schwanger. Und nicht, oh, jetzt wird das Studium schwierig und wie machen wir das jetzt? Und, sondern wenn sie sagen, ja, der Raum ist da für das Kind und jetzt hat Gott es geschenkt und jetzt nehmen wir es mit Freuden an. Ich sage, ich wollte eigentlich das jetzt so praktisch machen. Ich sage aber jetzt doch nochmal einen Satz dazu. Da denke ich in letzter Zeit oft dran rum, nicht? Ein Hauptproblem unserer Zeit ist ja dieses Auseinanderdriften von Geschlechtsreife und Hochzeitsreife. Nicht? Die Mädchen haben im Alten Testament wir sehen, in welchem Dilemma unsere Gesellschaft ist in dieser Frage, dass wir einerseits die Rente nicht mehr zahlen können, wenn die Bevölkerungsentwicklung so weitergeht und die Kinderzahl immer weiter zurückgeht und sie geht immer weiter zurück. Und gleichzeitig haben wir das Problem der Arbeitslosigkeit. Da sind wir als Gesellschaft in ungeheuren Zwängen drin, was auch dieses Thema betrifft. Einen Schlusssatz zu diesem Punkt und wenn ein Ehepaar keine Kinder bekommt, ich möchte das hier nicht ausführen oder sehr stark ausführen, es ist in der Regel für christliche Eltern eine ganz große Not, insbesondere für die Frau. Und auch da brauchen wir als Gemeinde Jesu eine große Liebe, eine große Barmherzigkeit und die Notwendigkeit der seelsorgerlichen Begleitung. Drittens, das Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe bildet die engste ganzheitliche Gemeinschaft. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden sein ein Fleisch. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist ein ganzes, ein totales, ein umfassendes, wie wir kein anderes zwischenmenschliches Verhältnis haben. Wenn es denn recht ist. Es umfasst den Mensch in seiner Totalität. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau kleben, wörtlich. Schreiben Sie in der Bibel drunter, Uhu. Und da sehen Sie diese ganzheitliche Beziehung. Eine ganzheitliche Beziehung. Ich habe schon mehrmals gesagt, die Ehe umfasst alles. Sexualität ist nur ein Teil, ist nicht isoliert. Nach biblischem Verständnis gehört die geschlechtliche Gemeinschaft in eine Gesamtgemeinschaft. Bettgemeinschaft ist Haus- und Lebensgemeinschaft. Isoliert gelebte Sexualität entspricht nicht dem Willen des Schöpfers. Das heißt aber auch für die Ehe, dass sich die Bereiche gegenseitig bedingen. Wenn das Verhältnis zwischen den beiden schwierig wird an irgendeinem Punkt, wenn Streit ist, wenn Unstimmigkeiten da ist, dann hat es Auswirkungen auf die geschlechtliche Gemeinschaft. Und umgekehrt, wenn es im sexuellen Miteinander zu Unstimmigkeiten kommt, zu Missverständnissen, hat es Auswirkungen auf das andere. Das sind Dinge, die für die Seelsorge an Eheleuten wichtig sind. Da ist viel Erfahrung und Weisheit notwendig. um die Dinge in einer guten Weise ansprechen zu können. Unsere Lebensbereiche in der Ehe bedingen sich gegenseitig. Das heißt, die Einheit von Mann und Frau ist eine umfassende, die in der geschlechtlichen Einheit einen Höhepunkt bilden. Sie sind ein Fleisch. Dieses geschlechtliche Miteinander und diese Einheit drückt aus, was Eheleute insgesamt sind, ganzheitlich sind. Die geschlechtliche Gemeinschaft steht für das Ganze, ein Teil für das Ganze. Ein weiterer Punkt bei 1. Mose 2,24 ist nicht unwichtig. Das Verhältnis von Mann und Frau löst die Bindung an die Eltern ab. Es heißt nicht, dass die Beziehung zu den Eltern abbricht. Aber die Bindung an die Eltern wird durch eine wichtige und primäre und dominante Bindung ersetzt. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und jetzt bin ich fast geneigt zu sagen, und hoffentlich die Frau auch. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ungeheuer wichtig. Und zwar für die Eltern und für die Kinder. Die Aufgabe der Eltern ist, lerne loslassen. Und wenn ich es recht sehe, fällt es den Müttern schwerer. Ist verständlich. Die Frau, die Mutter hat das Kind getragen. Das Kind war unter dem Herzen der Mutter. Die Mutter hat das Kind gegebenenfalls unter Lebensgefahr geboren. Mindestens aber unter Schmerzen. Und dann wird die Nabelschnur durchtrennt. Und dann beginnt ein Abnabelungsprozess. Kindergarten, Schule, Pubertät. Man bespricht die Probleme nicht mehr zu Hause. Und dann kommt auch noch ein fremder Mensch und holt das eigene Kind aus dem Haus. Ha, so weit kommt's noch. Ist verständlich. Also nach meinen Beobachtungen tun sich die Mütter schwerer und deshalb muss man es auch Müttern sagen, beginne rechtzeitig mit dem Loslassen. Da muss man bald anfangen. Geht erst mit 70. Das muss man früh üben. Und es kommt ein anderes hinzu. Beobachten Sie, das sind wichtige Dinge. Wenn sie in der Gemeinde tätig sind, ganz wichtig. Wenn die Kinder Ersatz sind für den Mann, wenn die Eheleute sich gegenseitig nichts zu sagen haben, dann sind häufig die Kinder der Ersatz und deshalb dürfen die Kinder gar nicht gehen. Oder wenn sie verheiratet sind, sie müssen im Haus bleiben. Denn wie trist ist es, wenn plötzlich Mann und Frau alleine wieder am Tisch sitzen? Und keine 3, 4 Kinder mehr da. Nicht, wenn 3 Kinder da sind, da brauche ich mich nicht unterhalten. Da ist immer für Unterhaltung gesorgt. Da habe ich immer etwas. Aber viele Ehepaare merken erst, was sich entwickelt hat, wenn sie alleine sind. Und dann ist das Kind Ersatz für die Lehre. Liebe Freunde, dann stimmt etwas nicht bei den Eheleuten. Und da muss man früh anfangen, dass man miteinander spricht. Und so weiter. Also eine ganz wichtige Zäsur, Vater und Mutter verlassen, Aufgabe der Eltern loslassen. Es kann sein, dass es gut ist, wenn die räumliche Nähe nicht so eng ist. Es kann auch sein, dass es keine Probleme gibt. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn es Spannungen gibt zwischen Eltern und der Ehe der Kinder, Da ist ganz arg wichtig, dass Mann und Frau zusammenhalten. Das ist in vielen, vielen Beziehungen nicht einfach. Das kann ungeheuer kompliziert sein. Gibt es zum Teil in der Seelsorge unmögliche Fälle. Wenn Mann und Frau dann nicht zusammenhalten, dann ist die Ehe extrem gefährdet. Das ist das primäre Verhältnis, das engste Verhältnis zwischen Mann und Frau, löst das primäre Verhältnis zu den Eltern ab. Und dieser Ablöseprozess ist notwendig. Also dieses ganzheitliche Verhältnis, um das ging es hier. Ich möchte bei dieser Ganzheitlichkeit noch etwas hinzufügen, was mir immer wieder in der Öffentlichkeit wichtig ist, auch in christlichen Gruppen und Kreisen. Wenn auch die Bindung an den Ehepartner eine einmalige, ganzheitliche und umfassende ist, dann ist es trotzdem anzuraten, in der Öffentlichkeit Keuschheit walten zu lassen. Es gibt manchmal Paare, auch junge Paare, auch noch nicht verheiratete Paare, auch in christlichen Kreisen, die kommen nicht mehr voneinander weg. Und da gibt es auch Grenzen. Und zwar mit Rücksicht auf die anderen. Wenn es zu extrem ist, muss man auch mal jemand ansprechen. Das ist eine sehr heikle Sache. Aber gegebenenfalls muss man es tun. Keuschheit in der Öffentlichkeit. Viertens. Über die Geschlechtlichkeit des Menschen kann, ja muss geredet werden. Die Bibel gibt uns hier ein Beispiel an die Hand und das finde ich ganz arg toll. Die Bibel redet offen und ich sage es jetzt noch einmal, in der Regel keusch über dieses Thema. Sie redet offen drüber. Seid fruchtbar und mehret euch. Die zwei werden ein Fleisch sein. Klar, aber keusch. Es ist doch Schöpfung, man kann es doch nennen. Es ist doch Gottes Gabe. Aber keusch, es wird nicht ausgemalt, besonders nicht schwülstig. Da ist uns die Bibel Vorbild in der Sprache. Denn das Reden darüber muss sein. Aber es ist immer auch die Frage, wie. Erst recht die Rede der Propheten, die teilweise dieses Thema in übertragenem Sinne aufnehmen und zum Teil sehr derb darüber sprechen, zeigt eine gewisse Unbefangenheit, wie das Alte Testament mindestens mit diesem Thema umging. Auch hier ein doppelter Fehler in der Sprache, im Darüberreden. Das eine Extrem ist das Schweigen, das andere Extrem ist die Gassensprache. Beide Extreme stehen uns nicht an. Deshalb möchte ich als Impuls geben, der christliche Glaube lernt angemessen und biblisch über dieses Thema zu reden. Eine große Gefahr sowohl in der Gemeinde als auch in christlicher Ehe ist die Sprachlosigkeit. Eine andere Gefahr ist, dass zu viel darüber geredet wird und dies in unguter Weise. Ich möchte zwei Beispiele herausgreifen. Das heißt, im Blick auf die Jugend. darüber reden, wenn es von der Entwicklung her geboten ist. Aber auch nicht zu viel und zu oft. Denn auch das darüber reden kann eine falsche Neugierde wecken. Das Hohelied gibt den Rat, dass man die Liebe nicht wecken soll, ehe es ihr gefällt. Und natürlich führt der öffentliche Umgang und die Darstellung der Sexualität heute zu einem zu frühen Gewecktwerden. Und dem können wir uns eigentlich nicht entziehen. Fast nur mit einem Austritt aus dieser Gesellschaft. Wir müssen dieses Thema in guter und geeigneter Weise der Jugend gegenüber thematisieren. Weil ich annehme, dass bis heute die meisten Jugendlichen mit ihren Eltern nicht sprechen können, beziehungsweise umgekehrt. Eltern mit ihren Kindern nicht darüber sprechen. Und weil wir andererseits eine absolut unbrauchbare Aufklärung in den Medien haben. Wichtig ist in der gebotenen Keuschheit das Notwendige, aber auch nicht zu viel. Ich denke, das werden Sie heute oder morgen Nachmittag noch vertiefen. Wichtiger ist mir fast, das stimmt nicht, ist nicht wichtig, ist gleich wichtig. Aber beschäftigen tut mich zurzeit mehr, vielleicht weil ich jetzt über 40 bin, vielleicht auch aus vielen Beispielen und Erlebnissen, können Eheleute darüber reden. Können wir in der Seelsorge richtig darüber reden? Deshalb ist immer wieder neu mein Tipp an verheiratete Menschen, sie mögen doch, wenn es geht, jährlich einen Urlaub ohne Kinder machen. Das, was das Jahr über manchmal nicht geht wegen dem Betrieb, Ruhe, um zu reden über vieles, aber auch über den Bereich der dann in der Ehe selber gelebten Sexualität. Wenn hier Mann und Frau nicht miteinander reden können, das ist nicht gut. Und auch hier möchte ich meine Befürchtung äußern, dass es viele nicht können. Und das ist aber wichtig, in diesem Schutzraum darüber reden. Und es ist dann eben auch wichtig für die Seelsorge. Die Bibel thematisiert auch das Thema Liebe und Schönheit. Deshalb haben wir das Lied gesungen, schön sind die Blumen, schöner sind die Menschen. Das steht immerhin auch mal im Gesangbuch. Das Hohelied ist ein Beispiel keuscher Intimität. Das Hohelied ist ungeheuer intim und gleichzeitig eine keusche Sprache, keusche Intimität, die in der Ehe sein darf. Die Gabe Gottes darf benannt werden, die Schönheit darf benannt werden. Ohne zu übersehen, dass diese Gabe und die Schönheit Gefahren birgt. Und deshalb das fünfte und letzte zum Alten Testament. Die Gefährdung der verantworteten Geschlechtlichkeit durch den Sündenfall. Wir begegnen in 1. Mose 1 und 2 der Grundordnung Gottes, dem Ideal, wie es von Gott gemacht und gedacht war. Wir begegnen einer Begegnung von Mann und Frau in ganzheitlicher und umfassender Weise. Sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Aber es kommt ein Bruch in die gute Schöpfergabe. 1. Mose 3 schildert diesen Bruch. Und ich betone, der Sündenfall entsteht nach meiner bisherigen Bibelkenntnis nicht am Verlangen nach einer Frau oder nach einem Mann, also nicht über der Geschlechtlichkeit und nicht an der Sexualität, sondern sie entsteht am ersten Gebot. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Uranfechtung des Menschen, dass er sein will wie Gott, damals und heute. Da entsteht der Sündenfall, am ersten Gebot, nicht am siebten oder sechsten, wie immer Sie zählen wollen. Aber durch den Sündenfall geht ein Riss durch die ganze Schöpfung, auch die Geschlechtlichkeit ist davon betroffen. Das Verhältnis von Mann und Frau ist davon betroffen. Plötzlich schämen sich die beiden voreinander. Sie ziehen sich Kleider an. Aber es ist nicht nur diese äußere Scham, es ist auch eine innere Entfremdung. Schuldzuweisung geschieht. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir gegeben. Die Schlange, die du gemacht hast, hat mich verführt. Schuldzuweisung. Wir haben seit dem Schöpfungsfall das ursprüngliche Ideal nicht mehr. Wir haben es nur noch in der Annäherung. Und deshalb bleibt und ist Ehe gefährdet. Und deshalb ist die gute Gabe der Geschlechtlichkeit gefährdet durch den Missbrauch. Und in dieser Anfechtung leben wir. Nach dem Sündenfall ist der Missbrauch möglich. Nach dem Sündenfall wird das Gebot nötig. Zur Schönheit tritt die Notwendigkeit der Ordnung. Und das heißt, dass man nicht vergessen darf, die Ehe. Das wäre völlig töricht, so zu denken. Nein, Eheleute müssen gemeinsam miteinander arbeiten an ihrem Verhältnis, weil dieses Verhältnis nach dem Sündenfall gefährdet ist, weil der Mensch nach dem Sündenfall ein Egoist ist und ein Stück weit einsam. Wenn Sie 1. Mose 3 einmal durchlesen, dann merken Sie, mit dem Sündenfall beginnt die Einsamkeit. Und das ist die Frage einer gelingenden Ehe, inwieweit die gegenseitige Öffnung geschieht. Und wenn sich zwei Eheleute nichts mehr zu sagen haben, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann ist das keine gute Sache. Dann ist die Öffnung nicht geschehen. Dann haben sie sich nichts zu sagen. Nicht nur die Gabe der Sexualität ist gefährdet mit dem Sündenfall, der Mensch insgesamt, mit vielen Bereichen seines Lebens. Der Missbrauch ist grundsätzlich möglich geworden. Und deshalb, ich wiederhole es noch einmal, deshalb tritt neben die Betonung der schönen Gabe die notwendig gewordene Orientierung. Der gefallene Mensch braucht Orientierung. Für den von der Sünde gefährdeten Menschen ist die Orientierung nötig, das Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Und deshalb können wir im Grunde die Beschäftigung und das Reden über dieses Thema auf zwei Kernpfeiler reduzieren, von denen sich alles ableitet. Wir sprechen von der guten Schöpfergabe Gottes. Und es ist ganz wichtig, dass wir das tun. Und wir sprechen von der notwendigen Orientierung. In dieser Spannung müssen wir über dieses Thema reden. Und die Vereinseitigung dieser beiden Themen ist für das Thema nicht gut und damit auch nicht für den Menschen. Dass man es nur als Last beschreibt oder eben nur als eine schöne Gabe, die kein Gebot bräuchte. Gute Gabe, von Gott geordnet. Zweiter Teil. Keine Sorge, der wird nicht so lang. Ein Alttestamentler kann über das Neue Testament nicht so viel sagen. Das ist ja auch kürzer. Das ist ja auch verständlich. Ich möchte ein paar Impulse aus dem Neuen Testament hinzufügen. Ein erstes. Die Sicht des Alten Testament zu diesem Thema gilt für das Neue Testament weithin ungebrochen. Die Schöpfungsordnung gilt. Und dass wir auch im Glauben an Jesus immer noch unter den Folgen des Sündenfalls stehen, brauchen wir genauso die Orientierung. Aber jetzt, was können wir hinzufügen oder vertiefen? Zweitens, die Ehelosigkeit begegnet im Neuen Testament als eine vollwertige menschliche Möglichkeit. Die Ehelosigkeit ist im Alten Testament nicht oder nicht grundsätzlich thematisiert. Für das Judentum gilt die Auslegung, der Mensch ist erst ganz Mensch, wenn er verheiratet ist. Ehelosigkeit ist keine Möglichkeit. Wir haben im Alten Testament die Ausnahme bei Jeremia, der um seiner harten Botschaft willen und um seiner Gerichtssituation, in der er sich befand, also Gericht für das Volk, babylonisches Exil, der deshalb von Gott in Auftrag bekam, ledig zu bleiben. Im Neuen Testament geschieht hier eine Veränderung. Jesus war nicht verheiratet und Paulus auch nicht. Und Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 12, dass es die Möglichkeit gibt, ohne eheliche Bindung zu bleiben für das Himmelreich. Paulus geht in 1. Korinther 7, 1 bis 9 in die gleiche Richtung. Aber Paulus fügt etwas Wichtiges hinzu. Er sagt, er selber sei ledig. Und er hätte es auch anderen empfohlen. Aber dann sagt er, es ist eine Gabe. So oder so. Beides ist eine Gabe. Hier steht im Griechischen das Wort Charisma. In einer Bedeutung, wie es eigentlich für dieses Wort sonst nicht so gebräuchlich ist. Aber ich möchte jetzt nicht über dieses Wort Charisma im Neuen Testament referieren. Ich halte aber diesen Grundansatz für ganz entscheidend. Der Verheirateten oder der Nichtverheirateten stand als Charisma. Das heißt, ich brauche zu beidem ein ganzes Jahr. Man darf auch als Christ nicht halbherzig heiraten. Ein ganzes Ja zu dieser Schöpfungsgabe und Schöpfungsordnung ohne geistliche Herabminderung. Wer kein ganzes Jahr zur Ehe hat, der soll es lieber bleiben lassen. Das ist für den Ehepartner nicht gut. Und natürlich kommt der Christ dann manchmal in die Spannung, wenn Paulus sagt, haben als hätten wir nicht, eben auch verheiratet sein, als wären wir es nicht im Sinne des Reiches Gottes. Das heißt aber nicht, dass wir kein ganzes Jahr brauchen als Verheiratete zur Ehe und Familie. Und Paulus ordnet das sehr nüchtern, wenn er sagt, auch im 1. Korintherbrief, ein jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen ist. Die Schöpfungsordnung ist keine minderwertige Ordnung, sondern sie gilt in der Erlösungsordnung weiter. Und auch zum Nichtverheirateten-Sein braucht es das ganze Jahr. Ohne dieses Jahr auf beiden Seiten wird unser Leben zum Krampf. Und verkrampfte Menschen werden im Älterwerden immer verkrampfter und damit immer ungenießbarer. Zu unserem Stand, zu unserer Führung das ganze Jahr. Das ist wichtig. Charisma. Drittens, ich schiebe noch eine Bemerkung nach. Bei diesen ganzen Fragen merken Sie vielleicht, wie wichtig es wäre, dass wir A, mehr gute Seelsorge hätten, mehr gute Seelsorge, Seelsorgerinnen und Seelsorger, und B, mehr Mut, mit seinem Leben in die Seelsorge zu gehen. Das sind lauter seelsorgerliche Dinge, wo man, wenn man selber nicht klarkommt, Hilfe braucht. Aber das wäre ein anderes Thema. Drittens, das Gebot wird radikalisiert, Matthäus 5. Drittens, das Gebot wird radikalisiert, Matthäus 5, die Verse 27 bis 32. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen, dieses bekannte Wort. Bitte nehmen Sie hier die Doppelung ernst, wer sie ansieht, um zu begehren. Das Ansehen alleine macht noch nicht sündig und schuldig. Aber Ansehen, um zu begehren, ist Ehebruch. Und jetzt zieht Jesus eine Konsequenz, und die ist mir überaus wichtig. Darum, wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiße es aus. Vers 30, wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab. Das heißt, wenn du in die Gefahr kommst, das Gebot zu brechen, zieh vorher die Konsequenzen. Und das halte ich für überaus wichtig. Wenn wir im Umgang mit dem anderen Geschlecht oder mit dem gleichen Geschlecht merken, es wird gefährlich, dann sagt Jesus, zieh die Konsequenzen. Es kommt nicht über dich wie ein Schicksal. Der Schutz bestehender Ehe hat so hohe Priorität, dass dafür Konsequenzen nötig sind. Und ich denke, dass wir das heute sehr stark sagen müssen. Wir müssen darauf Acht haben, dass wir die Begierde nicht fördern. Wir müssen darauf Acht haben, auf uns selber Acht haben, wo wir merken, ich gefährde meine Ehe oder die Ehe eines anderen. Und da muss die Konsequenz her. Einbruch und Ausbruch ist verboten. Und das muss unter Christen klar sein. Jesus wählt als Konsequenz zwei sehr harte, schroffe Maßnahmen. Er meint es natürlich nicht wörtlich. Er will uns aber sagen, du bist in die Verantwortung gestellt, dass das Gebot gehalten wird. Du hast von Gott die Gabe zu bedenken, was muss ich tun, dass ich das Gebot nicht gefährde. Hier entwickelt sich diese pädagogische Folgerung, was muss ich tun? Notfalls einen schroffen Schnitt machen, dass das Gebot nicht verletzt wird. Das Halten des Gebotes beginnt weit vorher. Und da sind wir in die Verantwortung gestellt und zur Konsequenz berufen. Ich möchte in diesem Zusammenhang in der Radikalisierung auf ein weiteres Wort verweisen, Matthäus 19, Vers 6. Da sagt Jesus, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Gott sagt, zur Entscheidung von zwei Menschen, einen Bund für das Leben einzugehen, sein Ja. Und liebe Schwestern und Brüder, hier steht nicht, wenn die beiden jeweils den Richtigen gefunden haben, dann hat sie Gott zusammengefügt. Dieses Wort gilt ohne Bedingung. Selbst wenn Gott in seiner Lebensführung einen anderen Beschluss gewollt hätte, sagt er zum Bund von zwei Menschen ja, was Gott zusammengefügt hat. Die Ehe ist nicht auflösbar mit der Begründung, ich habe den Falschen oder die Falsche geheiratet. Das gilt nicht biblisch. Das gibt es nicht. Was Gott zusammengefügt hat. Man könnte jetzt sagen, da muss man vorher richtig prüfen, ist alles richtig. Ich sage es nicht aus dieser Warte. Ich sage es aus der Warte von Eheleuten. Dass ich nicht sagen kann, ja, ich habe mich getäuscht oder was auch immer. Gott sagt zum Bund von zwei Menschen ja. Und deshalb kann diese Ehe nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt und es muss alles getan werden, dass diese Ehe Bestand hat. Ich weiß, und es ist traurig, und ich kenne es aus der persönlichen Begleitung von Menschen, wenn einfach nichts mehr zu machen ist und eine Ehe zerbricht, das gibt es leider. Aber die Begründung kann nicht sein, dass Gott nicht sein Ja gesagt hat. Denn das ist etwas Ungeheuers, dass Gott sein Ja sagt, dazu sagt, wenn wir einander das Ja geben. Und deshalb dürfen wir mit dieser Gabe nicht leichtfertig umgehen. Viertens, und das wird dann das Letzte sein, die Vermeidung von Unzucht als wichtiges Anliegen von Paulus. 1. Korinther 7, 1 bis 9. Wichtig ist, dass in diesem Abschnitt deutlich wird, dass sich Frau und Mann gegenseitig gehören in einer gleichwertigen Weise. Das finde ich ganz schön und ganz wichtig. Das heißt auch eine Gleichberechtigung im geschlechtlichen Miteinander. Keine Vergewaltigung in der Ehe. partnerschaftlich. Das muss miteinander geregelt sein. Deshalb muss man darüber sprechen können. Die Frau gehört dem Mann und der Mann gehört der Frau, steht hier. Da ist kein sexuelles Patriarchat im Neuen Testament. Und da müssen Mann und Frau in ihrer Verschiedenheit zusammenfinden. Und wenn das einseitig wird, dann geht es auf Lasten von einem Partner. Das ist nicht der Wille Gottes. Also dem Abschnitt könnte man viel sagen, aber die Zeit will es nicht leiden. Ungeheuer, was da Paulus schreibt, und jetzt sage ich bewusst als lediger Mann, ist ganz wichtig, der hat auch was zu sagen. Er hat was zu sagen vom Glauben her. Viele wichtige Ratschläge in diesem Abschnitt. Auch der Rat, dass sich Mann und Frau nicht zu lange voneinander trennen. Das sind ja die Einbruchzonen der dritten Menschen. Und das ist in unserer Gesellschaft ein Problem, wo manche Ehepartner den anderen Ehepartner insgesamt zeitlich weniger sehen wie andere Menschen. Das muss man einfach alles sehr nüchtern sehen. Das war über lange Zeit in unserer Gesellschaft anders, nicht wo Mann und Frau im häuslichen, im landwirtschaftlichen, im handwerklichen Bereich zusammengearbeitet haben. Paulus sagt, ist ja für uns ganz komisch, sie sollen sich trennen zum Gebet, aber nicht zu lange. Ja? Dass so keine Versuchung hineinkommt. Das Wichtigste in diesem Abschnitt ist, dass Paulus immer wieder wiederholt, um der Unzucht willen, keine Unzucht. Und damit kommen wir noch einmal zu dieser Grenzmarke des Gebots, kein Ehebruch, keine Unzucht. Und wir Menschen sind in die Verantwortung gestellt, dass wir diese Grenzmarke nicht überspringen und dass wir den Umgang mit unserer Geschlechtlichkeit so gestalten, dass diese Grenzmarkierungen eingehalten werden, keine Unzucht. Schluss. Die Gabe der Geschlechtlichkeit als eine gute Schöpfergabe, die in einer gefallenen und von der Sünde in allen Bereichen bedrohten Welt gleichzeitig eine Aufgabe wird, und die Regelung durch die Ordnung Gottes braucht. In dieser Spannung zwischen diesen beiden Polen muss sich die Pädagogik aufbauen, die Erziehung an jungen Menschen, das Miteinander von Eheleuten, ja, grundsätzlich, der Umgang mit der eigenen Geschlechtlichkeit von jedem Menschen orientieren. Ich habe gesagt, Schlusswort ist die Liebe. Es ist auffallend, dass in der Bibel in diesen Texten so wenig von der Liebe die Rede ist. Ist doch komisch. Ich denke, es hat zwei Gründe. Das Reden von der Liebe führt sehr schnell dazu, dass wir abheben von der Klarheit und von der nüchternen Überlegung, die dieses Thema auch braucht. Das Reden von der Liebe birgt die Gefahr in sich, dass man die klaren Grenzen Gottes nicht mehr so bedacht haben will. Im Überschwang der Gefühle. Aber dort, wo wir Voraussetzungen, die Gott gegeben hat, beachten, einhalten,
Da hat die Liebe ihren Raum. Und da kann die Liebe da sein, das bedeuten, das geben. Die Liebe zwischen Mann und Frau und die christliche Liebe untereinander. Da sein und das bedeuten, was sie von Gott her sein soll. Aber unter Beachtung dessen, was Gott an Wille, an Gabe und an Ordnung uns Menschen gegeben hat. Soweit diese zwei Themen und Einheiten. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Möglichkeit, auf dich zu hören und auf dein Wort. Wir danken dir, dass wir mit allem, mit unserem ganzen Leben in deiner Hand sind. Wir wollen dich bitten, dass du uns auch als Mann oder als Frau ganz vor dir sein lässt, dass wir auf dich hören, dass wir unser Leben von dir her gestalten, dass wir für unseren Weg unser und dein ganzes Jahr haben. Wir wollen dir auch das anbefehlen, dass so viele Menschen hier nicht klarkommen. Wir bitten dich für die Jugendlichen, dass sie diese schöne Gabe nicht zu früh wegwerfen. Wir bitten dich für die Eheleute, dass sie miteinander reden können und eine ganzheitliche Ehe führen. Wir bitten dich für Verheiratete und Ledige in deiner Gemeinde, dass sie miteinander dein Reich bauen. Wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt. Nicht ohne dein Wille, nicht ohne deinen Rat, nicht ohne deine Ordnung. Hilf, dass wir dir folgen können. Amen.
Im Alten Testament, und dass sie das siebte Gebot so in den Kontext der Schöpfungsordnung und des gesamten Pentateuch hineingegeben haben. Es war wie so ein weiter Panoramablick. Vielen Dank.